Diesen Morgen, diese Predigt heißt, was Familien stark macht. Nächste Woche werden wir uns mit dem Thema, was Alleinlebende stark macht, beschäftigen. Also heute, was Familien stark macht. Und damit meine ich nicht, um das vorweg zu sagen, wie wir letzte Woche Fußball spielten, dachte ich daran, wir haben gegen eine andere Familie aus der Gemeinde gespielt. Und dann dachte ich, vielleicht sollten wir noch ein bisschen trainieren, damit wir das nächste Mal gewinnen. Ich meine also nicht, wie die Familie als Gesamtheit sozusagen stärker wird als andere Familien, sondern ich meine damit, mit diesem Thema, was Familien stark macht, was macht einzelne Familienmitglieder in einer Familie stark vom Wort Gottes her, damit sie reifen können und stark werden und Menschen werden, die mit Gott leben können. Manchmal haben wir den Eindruck, in unserer Zeit wäre es leichter darüber zu reden, was überfordert Familien. Weil es oft für, zumindest erleben das viele Familien, die intensivste Zeit des Lebens ist, in der sie vielleicht beruflich voll gefordert sind, sich immer wieder wechselnden Aufgaben unterziehen müssen, sich neu einarbeiten müssen, dann wollen sie ihre Ehe dabei nicht aus dem Blick verlieren, sich vielleicht ehrenamtlich in der Gemeinde einbringen und wenn ihnen Gott Kinder geschenkt hat, dann haben sie, wie es mal jemand ausdrückte, liebenswerte Bündel voll krimineller Energie. Und insoweit sind sie in einer sehr anstrengenden Phase unter Umständen. Und ich denke, dass in so einer Predigt, das ist ja in den meisten Predigten so, es wird für sie in ihrer Lebenssituation, ob sie nun Eltern sind oder Großeltern, ob sie selber vielleicht an ihre eigene Herkunftsfamilie denken, es wird in dieser Predigt hoffentlich für jeden so Bausteine geben, an denen sie sagen, oh, da würde ich, da glaube ich, legt Gott den Finger drauf in meinem Leben. An dieser Stelle möchte ich weiter nachdenken, das notiere ich mir. Deswegen ist es übrigens gar nicht schlecht, wenn Sie in Ihrer Sonntagskleidung immer einen Zettel und einen Stift haben, neben Bibel, es ist also ganz praktisch. Im Alten und Neuen Testament wird viel über Familie gesagt und auch über das Verständnis der Rollen zueinander. Wenn wir uns im Alten Testament anschauen, wie Gott sich Familie gedacht hat, dann sehen wir zunächst mal, dass der Vater eine Vorrangstellung hatte als Hausvater, als jemand, der Fürsorge und Verantwortung für die Gesamtfamilie übernimmt. Und interessant, im Alten Testament, im Gegensatz zu der Umgebung Israels, also dem, was so im Umfeld ablief, hatte der Vater aber keine uneingeschränkte Macht. In den Kulturen um Israel herum war es so, dass der Vater letztlich Ja oder Nein sagen konnte zu einem neugeborenen Kind, zu seinem Kind, und das bedeutete Leben oder Tod für das Kind. Das wurde nicht angefochten. Im Alten Testament in der Bibel sagt Gott, dass die Väter, die eine Vorrangstellung innerhalb der Familie haben, im Sinne auch der Verantwortung, die sie für die Gesamtfamilie tragen, aber dass sie Gottes Geboten in jeder Hinsicht unterstehen, in dem, was sie tun, und dass sie von Gott in besonderer Weise zur Verantwortung gezogen werden, von Gott für die Versorgung und das Wohlergehen der einzelnen Familienmitglieder. Das sehen wir zum Beispiel in Jeremia 9, Vers 13. Da zieht Gott die Väter für die Sünde des Volkes zur Verantwortung. Und gleichzeitig wird den Kindern gesagt, dass sie, wenn sie ihre Eltern oder ihren Vater fluchen, sich versündigen. Und im Gegensatz zur Umgebung um Israel herum wird dieses Gebot auf die Mütter ausgeweitet. Viel galten Frauen zu damaliger Zeit im Umfeld nicht. Und im Kontext des Alten Testamentes merken wir, wie hier immer wieder auch die Mutter mit einbezogen wird und den Kindern gesagt wird, genauso wie ihr dem Vater zu gehorchen habt, so gehorcht auch eurer Mutter. Und dann, wenn wir ins Neuen Testament schauen, wie ist denn da eigentlich Familie verstanden worden? Auch da, der Hausvater, Vater der Familie, war verantwortlich für das Wohlergehen der Familie. Zur Familie gehörten dann aber nicht nur unbedingt die Kinder, leibliche Kinder, sondern auch manche Verwandten. Da gehörten Knechte, Sklaven dazu. Wir sehen das zum Beispiel in Apostelgeschichte 10, als Petrus Cornelius und seinem ganzen Haus begegnet. Da werden die Leute aufgezählt, die so dazugehörten. Und oft entstand aus dieser kleinen Zelle, aus dem Haus, wo eine Familie lebte mit Menschen, die sich dazu orientierten, die dazugehörten, auch manche Freunde noch, die dazugehörten. Daraus entstanden im Neuen Testament dann manchmal die ersten Gemeinden, Hausgemeinden. Und dann wird das erwähnt, dass die Gemeinde sich im Haus von dem und dem traf. Und da erkennen wir, wenn beispielsweise eine Frau alleinstehend war oder alleinerziehend war, zum Beispiel im Fall von Lydia aus Philippi, dass sie dann an die Stelle des Mannes treten muss und so eine Verantwortung übernimmt und als Hausvorstand genannt wird, auch für die Hausgemeinde, die sich bei ihr trifft. Interessant ist im Neuen Testament, die Art, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen oder besonders Väter mit ihren Kindern umgehen, wird zum Maßstab gemacht, auch für so wichtige Dinge wie das Ältestenamt, also Verantwortung in der Gemeinde. Und die Kinder wiederum, und hier ist nicht nur an kleine Kinder gedacht, also jetzt Schulkinder, sondern auch an uns als Erwachsene im Blick auf unsere eigenen Eltern, das werden wir im Neuen Testament mehrfach eindrücklich darauf hingewiesen, unsere Eltern zu ehren und auch für sie zu sorgen. Ich möchte Ihnen jetzt gerne an drei Wörtern deutlich machen, was ich entdeckt habe, was ich meine, was Familien stark macht. Der erste Begriff heißt lieben. Und da meine ich zunächst mal die uneingeschränkte Liebe zu jedem Familienmitglied. Das macht Kinder in einer Familie stark. Und wenn Sie sich mal eine Familie, vielleicht nehmen Sie mal Ihre eigene Herkunftsfamilie, wenn Sie sich das mal anschauen, wie Gott eine Familie zusammenstellt. Ich meine, die Ehepartner haben sich ja nun ausgesucht, sind aber doch schon gegensätzlich oft. Gott hat es aber so eingerichtet, dass in der Regel, in den meisten Familien, die Kinder sich ausgesprochen stark unterscheiden. Und ich muss sagen, dass kann ich nur so verstehen, dass Gott Vielfalt liebt, Verschiedenartigkeit liebt, sonst würde er das nicht so machen. Und er mutet es auch der Familie zu, dass sie mit völlig unterschiedlichen Leuten zurechtkommt. Ja? Haben Sie vielleicht in der Familie so Kinder, der eine ist immer voller Seelenruhe und sagt, na und? Ja, so wie einer von unseren Söhnen, der dann manchmal sagt, ach, die Strafe habt ihr doch heute Abend schon wieder vergessen, wenn wir irgendwas angedroht haben, ne? Und ein anderer bei uns, der sich ständig sorgt, der immer so hibbelig ist und dann denkt, kommen wir auch nicht zu spät? Haben wir an alles gedacht? Was machen wir denn da, wenn wir dann dort ankommen? Und genauso haben Sie vielleicht auch in Ihrer Herkunftsfamilie Risikoliebende in der Familie gehabt. Die sagten, darf ich als Erster? Ich will es als Erster probieren. Und der andere sagt, also da bringen mich keine 10 Pferde hoch. Und so glaube ich, dass Gott Vielfalt liebt. Und das Besondere ist jetzt, dass Gott uns die Aufgabe stellt, auch in der Familie, und das, meine ich, gilt für alle Familienmitglieder, uneingeschränkte Liebe zu praktizieren, als Übungsfeld, übrigens auch als Übungsfeld für das Leben, aber auch für die Gemeinde. Und ich glaube, das ist besonders schwer, wenn ein Kind nicht so dem entspricht, was wir uns vielleicht wünschen. Ich war am Wochenende mit mehreren Vätern zusammen auf einer Vater-Kind-Freizeit und deswegen kommen heute so ein paar Beispiele davon. Ein Vater erzählte dann, dass er einen Sohn hat, der, also tollpatschig ist wohl höflich ausgedrückt, der ist einfach so, tralala, hier bin ich, immer wieder Sachen kaputt kriegt und so weiter. Und wo er sagte, das ist für uns ganz schön schwer als Familie, weil wir ihn oft ermahnen müssen, kann es uns passieren, dass wir ihm unsere Liebe nicht so zeigen, wie er das braucht. Es ist also wichtig, dass wir gerade im Blick auf Menschen in unserer Familie, die vielleicht am schwächsten sind, dass sie neben dem, dass sie viel korrigiert werden, auch ganz viel Anerkennung und Lob hören. Und nebenbei gesagt, also jetzt auch gerade an die jungen Eltern, ich wundere mich immer darüber, wie wichtig das uns Eltern ist, besonders beim ersten Kind, wann es laufen kann oder wann es dieses oder jenes tut. Da werden richtige Hitlisten veröffentlicht. Da habe ich manchmal den Eindruck, wie weit ein Kind in der Entwicklung ist. Warum ist uns das eigentlich so unglaublich wichtig? Und im Blick auf ältere Kinder, warum ist uns das als Eltern so unglaublich wichtig, ob jetzt unsere Kinder unheimlich gut in der Schule sind oder nicht? Ob sie aufs Gymnasium gehen, auf die Hauptschule oder Realschule? Warum ist das so unglaublich wichtig für uns? In Kolosser 3, Vers 21 steht das besonders für die Väter. Und jetzt haben Sie im Hinterkopf, dass die Väter Vorstand der Familie waren, also für das Wohlergehen der gesamten Familie zuständig. Da steht, ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht so streng, damit sie nicht entmutigt werden. Das schließt also aus, dass es in einer Familie Demütigung geben kann oder Missbrauch. Und gerade in dem Bereich Demütigung, das passiert unheimlich schnell. Das passiert sehr schnell. Uneingeschränkte Liebe zu jedem Familienmitglied. Das Weitere, was zur Liebe gehört, meine ich, ist aufrichtiges Reden und Zuhören. Im Jakobusbrief wird uns gesagt, dass wir langsam zum Reden sein sollen und erst einmal zuhören sollen. Und aufrichtiges Reden betont Jesus und sagt, wer mir nachfolgt, der soll aufrichtig reden. Dessen Rede soll aus Ja, Ja und Nein, Nein bestehen. Wenn man manchmal mit Teenagern zusammen ist, dann hört man ja manchmal so Sprüche, wo sich Teenager dann über ihre Eltern aufregen und dann sagt, ja, meinst du nicht, da kannst du mit deinen Eltern mal drüber reden? Nee, ach, die hören doch gar nicht zu und so. Ich meine, aus Teenagermund darf man das jetzt nicht alles so wild nehmen, denke ich. Die Wahrnehmung ist da nicht immer zuverlässig. Und trotzdem glaube ich, dass wir uns manchmal auch daran ertappen als Eltern, dass unsere Kinder uns unbedingt was mitteilen wollen. Und das ist mir jetzt in den letzten Wochen irgendwie stark häufiger passiert, dass meine Kinder dann, ich nahm erst mit der Zeit wahr, dass sie mit mir redeten. Und meine Kinder sagten dann, du hörst hier überhaupt nicht zu. Und dann gehört es, meine ich, dazu, dass wir an so einer Stelle auch unseren Kindern signalisieren, ja, du hast recht, ich habe dir nicht zugehört und jetzt habe ich Zeit, jetzt möchte ich wissen. Und dann können sie hoffen, dass das Kind nicht dann sagt, ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Und ich denke, zum aufrichtigen Reden und Zuhören, zu einer starken Familie gehört auch, dass Gefühle erlaubt sind, dass es keine Gefühlszensur in der Familie gibt. Ich denke, das ist heute nicht mehr so häufig. Vielleicht haben Sie das eher in Ihrer Herkunftsfamilie erlebt, dass Gefühle nur bis zu einem bestimmten Grad zulässig waren. Es gibt natürlich Grenzen, wie man seine Gefühle ausleben darf. Und auch das lernt ein gesunder Mensch in seiner Familie. Also das heißt, Wut darf sein, Sachen kaputt machen, nein. Dürfen alle Gefühle bei uns in der Familie zu Hause sein, ja. Zerstörerischer Ausdruck der Gefühle, nein. Das gilt es zu lernen in der Familie. Und dann meine ich, gehört zur Liebe auch die Verlässlichkeit der Eltern. Verlässlichkeit der Eltern. Ich erinnere nochmal an das Wort, das Jesus sagt aus Matthäus 5, 37. Eure Rede sei ja, ja und nein, nein. Ich denke, dass Liebe immer in einer gesunden Familie mit Grenzen gepaart ist. Manche Väter berichteten bei dem Väterwochenende da, dass ihre Frau ihnen vorwirft, zu lasch zu sein. Und ich glaube, dass das tatsächlich bei uns Vätern manchmal ein Problem sein kann, dass wir sozusagen über dem Genießen der Kinder sehr lasch sind, vor allen Dingen, wenn wir die Kinder nicht den ganzen Tag ertragen müssen. Also ich glaube, dass manchmal so ein Vorwurf stimmt und dass sich Eltern zunächst einmal als Paar darüber einig sein müssen, wie sie das handhaben, wie sie bestimmte Fragen handhaben, damit für das Kind Verlässlichkeit da ist. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass Kinder wissen, wo in der Familie Grenzen gezogen werden und dass die auch eingehalten werden. Ein Vater erzählt, dass seine beiden Töchter ausreiten durften und sie hatten ein bestimmtes Zeitlimit gekriegt, wann sie wieder daheim sein sollten. Und zwar war das irgendwie, was weiß ich, 8 Uhr, sollten sie wieder daheim sein, damit sich die Eltern keine Sorgen machen. Und die beiden kamen sehr viel später. Ich glaube, die haben sich über eine Stunde oder so vertan. Und der Vater erzählte, dass er war auf 180, sagte er, und hat aber sich das vorher mit seiner Frau zusammen dann nochmal überlegt und hat gesagt, also ich versuche jetzt mal ruhig zu bleiben. Wenn die reinkommen, ich will bewusst an dieser Stelle mal das nicht sofort sagen. Wir werden das ansprechen, aber ich werde ihnen nicht meine Wut um die Ohren schlagen. Und dann können Sie sich vorstellen, wie die Mädchen zur Tür reinkamen. So ein bisschen betröppelt, guckten, wunderten sich, dass erstmal nichts passierte. Das heißt, dass Kinder sehr genau wissen, wo es eine Grenze überschritten und Sie haben richtig aufgeatmet, als die Eltern dann endlich sagten, also pass auf, beim nächsten Mal läuft das so und so. Ja? Das heißt, für die Kinder ist Verlässlichkeit darin wichtig. Das heißt, wenn wir Liebe und Grenzen auseinanderziehen, dann haben wir keine Verlässlichkeit mehr für Kinder. Das bedeutet also Liebe, sehr viel Liebe ohne Grenzen ist eine Verlässlichkeit ohne Werte. Da wird alles beliebig. Und wenn Grenzen gesetzt werden, aber es ist keine Herzlichkeit, keine Liebe dabei, dann ist das eine Verlässlichkeit ohne Wärme. Das war die Gedanken zu lieben. Und das nächste ist, was eine Familie stark macht oder Familienmitglieder stark macht, ist Lernen. Im 5. Buch Mose wird das den Familien so eingeprägt. Behalte die Gebote im Gedächtnis, die ich euch heute verkünde. Prägt sie euren Kindern ein und sagt sie euch immer wieder vor, zu Hause und auf Reisen, wenn ihr euch schlafen legt und wenn ihr erwacht. Prägt sie euren Kindern immer wieder ein oder schärft sie euren Kindern ein. Und ich denke, es gibt verschiedene Lernfelder. Ich habe drei Lernfelder rausgesucht, die mir bedeutungsvoll erscheinen heutzutage. Das erste ist ein respektvoller Umgang mit allen Menschen. Ein Vater erzählte, dass sie kaum aus dem Schwedenurlaub zurück waren dieses Jahr. 2 Stunden später rief der Nachbar an, die ein leicht behindertes Kind haben, einen bisschen dicklichen Jungen, der dann mit seinem Kettka unterwegs war, und die Nachbarsklicke, die haben sich einen Spaß daraus gemacht, ihn jetzt mit seinem ganzen Kettka so auf den Rücken zu kippen und mit Wasser zu übergießen. Und der Vater rief an, und der Vater, der es erzählte, der wusste, dass seine Söhne auch dabei waren oder einer seiner Söhne. Und als der zurückkam, hat er die Gelegenheit genutzt, um ihm deutlich zu machen, dass er einen Menschen gedemütigt hat und was es bedeutet, respektvoll mit allen Menschen, egal wie sie auf uns wirken, umzugehen. Ein Pastor, Bill Heibels, erzählt einmal, dass er beim Mittagstisch zu Hause in seiner Familie erzählte über ein behindertes Kind, dass er einen behinderten Jungen, den er an der Bushaltestelle getroffen hat, und hat sich dann sozusagen im Familienkreis hat gesagt, naja, das war so ein Spasti und wir haben uns ein bisschen über den lustig gemacht und so. Und dann erzählt er, dass es in dem Moment ganz still wurde und sein Vater ihn so an sich rangezogen hat. Und er sagte, ich konnte förmlich das Feuer in den Augen meines Vaters sehen und wusste, ich hatte etwas Unverzeihliches gemacht. Ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir unseren Kindern einen respektvollen Umgang mit Menschen, egal welcher Herkunft, Rasse, Hautfarbe, zu geben und ihnen zu verbieten, dass sie Begriffe generalisieren. Die Polen, die klauen alle. Bei uns die Türken in der Klasse, die sind so und so. Das sind Generalisierungen, die verhindern, dass der einzelne Mensch wahrgenommen wird und dass Kinder merken, es ist, wenn ich nach den Geboten Gottes leben will, eine Wertschätzung jedes einzelnen Menschen gefragt. Im Alten Testament wird das ausdrücklich betont, dass wir die Fremden in unserer Kultur lieb haben sollen. Und dann wird im Neuen Testament betont, dass es in Jesus Christus keinerlei Unterschied gibt, egal wo jemand herkommt und aus welchem Milieu er kommt. Das zweite Lernfeld ist Eigenverantwortlichkeit. Ich erlebte hier war ich zufällig bei der Zeugnisverleihung von einer Klasse bei einem unserer Kinder dabei. Und dann ging es darum, dass die Lehrerin sagte, wenn du zu einem Schüler, wenn du dein Schulbuch, du hast deine Schulbücher nicht komplett abgegeben und deswegen darf ich dir das Zeugnis auch nicht aushändigen. Das war also eine Erziehungsmaßnahme sozusagen, die die Schule sich überlegt hatte. Und der Junge brach in Tränen aus und sein Vater, der auch dabei war, regelte das sofort, indem er das entsprechende Geld dann schnell gab, um den Jungen zu trösten und das alles wieder zu tun. Das heißt, er vermied diesen Jungen, die natürlichen Konsequenzen seines Handelns spüren zu lassen. Ich glaube also, dass es wichtig ist, dass wir Eigenverantwortlichkeit in unseren Familien lernen und zulassen und dass wir Kinder und Jugendliche ausprobieren lassen, Probier mal, ob es klappt. Und wenn es nicht klappt, dann ist das nicht so wild. Ich traue dir zu, dass du es auch ohne mich schaffst, heißt diese Botschaft. Und ich möchte Ihnen einen Briefauszug vorlesen von einem 26-Jährigen aus dem Buch Dinge, von denen wir wünschen, wir hätten sie gesagt. Papa, du hast mir gesagt, dass die harten Zeiten, die du erleben musstest, die Opfer, die du in deinem Leben gebracht hast und harte Arbeit dich zur Persönlichkeit gemacht haben, die du heute bist. Du musstest kämpfen, um zu überleben. Und das hat dich zu einem Mann gemacht. Warum hast du mir diese Chance nicht gegeben? Hast du gedacht, dass ich im Luxus aufwachsen und trotzdem Persönlichkeit entwickeln könnte? Du hattest alle Kämpfe schon für mich gekämpft. Ist es dir nie in den Sinn gekommen, dass du mir dadurch die Chance genommen hast, zu solch einem Mann zu werden, wie du es bist? Papa, guck mich doch an. Was habe ich schon groß leisten müssen? Ich bin ein Weißer, ein Protestant, der von zwei hochgebildeten Menschen erzogen wurde. Ich habe meine Kindheit in einer behüteten Kleinstadt im reichsten Land der Erde verbracht. Ich bin nie geschlagen worden, hatte niemals Hunger, wurde nie diskriminiert, war nie für irgendetwas zu arm. Selbst meine Ausbildung an einer Elite-Uni konnten wir uns leisten. Ich habe zwar in den Sommerferien gearbeitet, aber das Geld konnte ich für Dinge ausgeben, die ich zusätzlich haben wollte. Denn alles, was ich zum Leben brauchte, hast du mir gekauft. Es ist schwierig, jemanden zu finden, der mehr Vorteile genossen hat als ich. Alles, was ich dafür tun musste, war, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort geboren zu werden. Aber das ist das Problem. Du hattest alles für mich erkämpft, bevor ich überhaupt irgendetwas tun konnte. Deswegen kennst du dich viel besser, als ich mich je kennen werde. Du weißt, dass du stark bist und dich durchsetzen kannst. Du weißt, dass du dir den Platz erkämpfen kannst, an dem du in dieser Welt stehen willst. Deine Eltern konnten dir nicht alles geben, was sie dir gerne gegeben hätten. Aber es hat dich stark gemacht. Du hast mir alles gegeben und damit hast du mir etwas weggenommen, das ich gebraucht hätte. Die Chance, etwas alleine zu schaffen. Ich mache mir Sorgen, wenn ich daran denke, was für eine Persönlichkeit ich überhaupt bin. Ich fürchte, dass ich nicht stark werden konnte, weil ich keine Kämpfe auszufechten hatte. Du bist ein toller Mann, Papa. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich frage mich nur manchmal, wie ich jemals so ein starker Mann werden kann, wie du es bist. Jesus selbst hat 20 Jahre seines Lebens im Betrieb seines Vaters gearbeitet, als Handwerker. Einfache Arbeit, bevor er seiner Berufung nachkam und öffentlich aufgetreten ist. Ich denke, noch ein drittes Feld ist wichtig im Blick auf das Lernen, nämlich authentisches geistliches Leben. Das heißt, wenn ich mir wünsche, dass meine Kinder Christus erkennen, stimmt dann mein Reden und mein Handeln in Glaubensdingen überein? Also damit meine ich jetzt nicht ein perfekt sein müssen oder dass ich sozusagen alles richtig mache, sondern dass ich mir Rechenschaft darüber gebe, an welchen Dingen ich mich versündige. Und ich glaube, dass dazu auch gehört, dass wir unseren Kindern den Weg zum Leben erklären. Dass wir ihnen die gute Nachricht selber erklären und das nicht nur den Mitarbeitern im Kindergottesdienst überlassen, als Beispiel. Erleben deine Kinder, dass du spontan mit ihnen betest, wenn es irgendeine Not gibt. Oder dass du auch Gott Danke sagst, wenn irgendwas dann wirklich so gesegnet war. Erleben sie, dass ihr Lieder zusammen schmettert, vielleicht im Auto. Erleben sie, dass sie gesegnet werden. Vielleicht sagen sie ja, bei mir ist das schon authentisch, denn bei mir ist ja geistlich, passiert ja auch nicht viel. Da ist ja auch gar nichts los. Die täglichen Sorgen nehmen mich so in Anspruch, dass ich gar nicht weiß, wo da noch Jesus bleiben soll. Und ich glaube, auf diese, wenn Sie so denken innerlich, dann gibt es darauf natürlich mehrere Antworten, je nachdem, wo Sie selber stehen. Aber ich denke, grundsätzlich ist wichtig, oder wenn man da drei Möglichkeiten unterscheidet, dann ist wichtig, dass Sie sich klar machen, wenn Sie immer nur sagen, ich sollte eigentlich, ich müsste, das hilft wirklich nicht weiter in geistlichen Fragen. Das Leben ist voll und die Motivation zu geistlichen Fragen ist schnell erschöpft. Dann meine ich, dass es an der Zeit ist, Jesus in den Alltag einzuladen und ihm zu sagen, Jesus, heute ist der Tag. Heute möchte ich in deiner Gegenwart leben. Ich weiß, dass du da bist. Und ich kann Ihnen nur den Rat geben, sich selbst vor Ihrem eigenen Gejammer zu verschonen. Wenn Sie sich geistlich schwach fühlen, geistlich unmotiviert, dann bringen Sie das direkt zu Jesus und sagen Sie, ich denke mal gar nicht an morgen und an übermorgen, sondern ich möchte heute mit Jesus leben und ich möchte diesen Tag in der Gegenwart von Jesus angehen. Nur diesen einen Tag. Es kann aber auch sein, dass Sie diesen Mangel empfinden an Authentizität, weil Sie merken, berechtigt merken, in bestimmten Bereichen meines Lebens kommt Jesus überhaupt nicht vor. Da hat Gott wie gar keinen Platz. So als würden Sie sagen, ja, Jesus versteht doch auch nichts davon. Jesus versteht doch nichts von Fernsehen und von Computerspielen und wie schwer das ist, den Ausknopf zu finden auf der Fernbedienung. Das weiß er doch gar nicht. Was versteht er schon von Autos, von Kontoauszügen, von Romanen und gehätschelten Fantasien, von Steuerrecht und Rezepten? Was weiß Jesus darüber? Und ich glaube, dass es auch, dass wenn Sie das merken, es gibt Bereiche, die sind bei mir sozusagen wie so separiert, da hat Jesus überhaupt nichts drin verloren, dann ist es nie zu spät zu sagen, Jesus, ich lade dich in diesen Bereich ein. Ich lade dich in diesen Bereich mit ein. Ich möchte, dass du neben mir sitzt, wenn ich vor dem Fernseher sitze. Dass du dieses Computerspiel mit mir machst und mir hilfst, dann auch den Ausknopf an der entsprechenden Stelle zu finden. Ich glaube, dass es wichtig ist, Jesus einzuladen. Und vielleicht sagen Sie, ja, das betrifft bei mir gar nicht nur einen Bereich, das ist für mein ganzes Leben. Ich habe Jesus noch nie so eingeladen. Dann meine ich, dass Sie im Blick auf Ihr eigenes Leben und auch im Blick auf die Menschen, die Sie selber prägen, vielleicht Kinder, dass Sie die Verantwortung haben, sich über die wichtigen Fragen Ihres Lebens Gedanken zu machen und klar zu werden, woher Sie kommen, wie Sie einmal, wenn Sie vor Gott stehen, Rechenschaft vor ihm ablegen wollen, dass Sie das für sich selber klar bekommen, dass Sie Ihrem Kind Antworten geben können auf die wesentlichen Fragen des Lebens. Was ist, wenn jemand stirbt? Was passiert mit ihm und Ähnliches? Und das dritte Feld, was dazu gehört, eine Familie stark zu machen, ist Leben genießen. Wenn Sie mal Leute fragen, oder wenn Sie sich selbst überlegen, was waren meine schönsten Kindheitserlebnisse, dann staunen Sie manchmal, was für einfache Dinge da kommen. Da sagt der eine, ja, also das Allertollste war, als uns auf dem Campingplatz das Zelt weggeflogen ist. Ja? Also in diese Richtung geht das manchmal. Ja? Und wie wir dann klatschnass versuchten, die Heringe wieder reinzuklopfen. Und uns dann alle aneinander gekuschelt haben, weil wir so gefroren haben. Das heißt, ich glaube, dass Sie letztlich um Ihren Kindern schöne Kindheitserlebnisse zu garantieren, letztlich vor allen Dingen mit ihnen Zeit verbringen müssen. Und es gar nicht so die Sache ist, dass Sie jeden Vergnügungspark erlebt haben müssen. Selbst wenn Sie manchmal aus Ihrer Umgebung so den Eindruck haben. Ich glaube, dass das Leben zu genießen durch gemeinsame Familienerlebnisse, dass das letztlich keine Frage des Geldes ist, sondern dass es darin, der Schlüssel darin liegt, dass sie Zeit miteinander verbringen. Und an dieser Stelle müssen auch gerade Väter manchmal oder auch ganze Familien ihre Prioritäten setzen, damit sie nicht sozusagen Geld statt Liebe investieren. Und dann meine ich, dass Familienrituale eine Familie stark machen und das Leben genießen lassen. Vielleicht sagen Sie, ach, Rituale, das ist doch so ein psychologischer Kram, das brauchen wir nicht. Vielleicht machen Sie es auch unbewusst. In Sprüche 22, Vers 6 steht, gewöhne dein Kind an seinen Weg, dann lässt es auch nicht davon, wenn es alt wird. Ich glaube, dass gute Rituale, gute Bilder und Symbole uns von Gott gegeben sind und dass sie uns gegeben sind, um Dinge zu verinnerlichen und zu genießen und uns daran zu freuen. Ich glaube, dass Gott diese Welt so geschaffen hat und er hat auch für unser geistliches Leben ja solche Dinge uns gegeben, die sichtbar werden. Zum Beispiel das Abendmahl, die Taufe. Das sind Dinge, die uns sichtbar machen und gewiss machen, dass Gott für uns ist. Und so meine ich, gibt es für die Familie hier viele Anwendungsgebiete, Tagesrituale, Gebete, ganz wichtig, Segnungen, aber auch Jahresrituale. Ich hatte gesagt, im Neuen Testament war dann die Gruppe, die Gesamtfamilie, noch inklusive vielleicht mancher Verwandten, das war die Gruppe, in der auch religiöse Feiern, zum Beispiel das Passafest, gefeiert wurde, manchmal sogar noch mit den Nachbarn dazu. Und dann feierten die gemeinsam, dass Gott sie erlöst hat, dass Gott zu ihnen stand. Und das heißt, dass das ein wichtiges Element ist, was eine Familie stark macht und das Leben genießen lässt. Und das Letzte wird Sie vielleicht ein bisschen verwundern, Hilfe in Anspruch nehmen. Ich glaube, dass eine gesunde Familie sich auch mal traut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, für einzelne Familienmitglieder oder als Gesamtfamilie. Wir glauben ja manchmal, das sei dann so das Allerletzte, die Katastrophe, wenn man als Familie Rat in Anspruch nehmen muss von jemand anders oder wenn man sich irgendwas sagen lassen muss, wenn man auch noch mal nach langen Jahren, wie man etwas praktiziert hat, noch mal etwas verändern will. Ich glaube, dass eine gesunde Familie auch sich oder eine Familie stark wird daran, dass so etwas für die Familie möglich ist und im Fall, wenn die Familie merkt oder Einzelne merken, wir brauchen hier Hilfe, dass sie das wirklich auch in Anspruch nehmen. Und gleichzeitig sich davon, deswegen habe ich das unter Leben genießen genommen, sich davon das Leben nicht versauern lassen. Ja? Es gibt Familien, da hat man den Eindruck, dass es ein beherrschendes Thema gibt. Ja, das kann eine Krankheit sein, die einer aus der Familie hat. Und in der ganzen Familie dreht sich immer nur alles darum, wie geht es heute damit? Ist es ein bisschen besser geworden? Ist es ein bisschen schlechter geworden? Welchen Arzt müssen wir aufsuchen? Sollten wir nicht noch das und das unternehmen? Und die Verwandten rufen auch alle an und geben noch Tipps dazu. Und dann kreist die Familie um dieses Thema. Es kann auch in anderen Bereichen sein, dass es eine Not gibt, die ein Kind, was meinetwegen in der Familie klaut, die anderen beklaut, die Eltern, die Geschwister. Und dann ist das eine Not und die ganze Familie ist unter Anspannung und weiß nicht, wie werden wir denn dem Herr und damit fertig. Und dann bedeutet das aber, meine ich, dass wir uns das Leben nicht versauern lassen und auch das von Gott erbitten und sagen, unser Leben besteht doch nicht nur aus dem Problem. Besteht doch nicht nur aus dem, was uns Not macht, sondern wir wollen das, was Gott uns zumutet, an Last zu tragen, wollen wir nehmen und trotzdem das Leben dabei genießen und trotzdem das Gute wertschätzen, das er uns gibt. Und wir wollen nicht nur immer auf das schauen, was uns belastet. Sprüche 13, Vers 10, wenn du klug bist, nimmst du guten Rat an. Das waren die drei Gedanken, sind sicherlich nicht vollständig. Was macht Familien stark? Lieben, lernen und das Leben genießen. Und wir machen in gewisser Weise Fortsetzung nächste Woche, was Alleinlebende stark macht. Amen. Ich möchte gern mit Ihnen beten. Sie können dazu sitzen bleiben. Gott, unser Vater, wir danken dir von Herzen dafür, dass du Familie geschenkt hast. Du hast uns Familie geschenkt. Familie, aus der wir stammen. Und wir haben vielleicht positive, vielleicht auch manche negative Erinnerungen daran. Aber wir danken dir von Herzen, dass du uns Vater und Mutter geschenkt hast. Und wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort leitest, wie wir einander stärken können. Und wir bitten dich besonders um diesen Punkt der Liebe füreinander. Denn du hast gesagt, dass du Liebe bist und die Quelle der Liebe. Und so wollen wir das von Herzen erbitten, dass es uns daran nie mangelt. Amen.